die Botschaft der drei Kreuze. Und heute werde ich einen etwas längeren Bibelabschnitt lesen, liebe Freunde, aus dem Lukas-Evangelium, gerade diese Begebenheit, was da auf Golgatha passiert ist. Ich lese aus Lukas-Evangelium, Kapitel 23, Vers 32 bis 43. Bin gebeten worden, und deswegen wird euch das vielleicht auffallen gegenüber den ersten Abenden, bin gebeten worden, diese Adressen, diese Bibeladressen, ja, diese Bibelstellen sehr deutlich zu sagen, weil die Geschwister, die draußen im Wohnwagen sitzen zum Übersetzen, dass sie das gut hören, wo sie die Bibelstellen aufschlagen müssen, weil die müssen das ja dann in Russisch vorlesen. Also Lukas 23, ab Vers 32 bis 43. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm, das ist dem Herrn Jesus, hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber. Und das Volk stand und sah zu. Es höhnten aber auch die Obersten und sagten: Andere hat er gerettet. Er rette sich selbst, wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie hinzutraten, ihm Essig brachten und sagten: Wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch eine Aufschrift über ihm in griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben: Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn: Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist, und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach: Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Soweit zunächst Gottes Wort. Also, liebe Freunde, mindestens einmal im Jahr feiert die sogenannte Christenheit ja das Osterfest. Das Osterfest. Das ist das Fest, wo wir daran denken, dass Christus am Kreuz auf Golgatha vor den Toren Jerusalems sein Leben gelassen hat. Wie kam es dazu, dass es dort endete mit dem Herrn Jesus? Nun, ich will euch nicht die ganze Geschichte von vom Leben des Herrn Jesus auf der Erde, wie er auf die Erde kam, erzählen, aber damit wir wissen, wie es dahin gekommen ist, zu dieser letzten Szene, da am Kreuz, wo die drei Kreuze auf dem Hügel Golgatha standen, will ich euch zumindest die letzten Stunden bis dahin kurz erzählen, damit ihr euch ein besseres Bild machen könnt über das, was der Herr Jesus bereit war, auf sich zu nehmen. Und ich bitte euch, dass ihr nie vergesst, dass ihr zwei Dinge nie vergesst. Das erste ist, dass der Herr Jesus wahrhaftiger Mensch war. Er war nicht nur Gott in Menschengestalt, sondern er war wahrhaftiger Mensch. Das heißt, er hat alles so empfunden, wie wir es empfinden würden. Mit Schmerz, mit Angst und alle diese Dinge, die dazukommen. Die Bibel sagt im Hebräerbrief, Kapitel 4, dass der Herr Jesus in allen Dingen in gleicher Weise versucht worden ist wie wir. Allerdings, nur eins ist bei ihm nie gefunden worden. Er hat nie eine Sünde getan. Also er ist nach der Versuchung nie einen Schritt weitergegangen und ist in Sünde gefallen. Also er war ohne Sünde. Und das Zweite, was ihr bitte bedenken müsst, ist, dass der Herr Jesus von Anfang an, ja, ich könnte zurückgehen und sagen, vor Grundlegung der Welt, bevor das Universum geschaffen worden ist, als in der Gottheit der Plan gefasst wurde, den Menschen zu schaffen, und Gott wusste sofort, was passiert, und hat gleich den Rettungsplan Und der Herr Jesus war bereit, diesen Plan auszuführen. Er ist in dieser Gottheit, diese Gottheit, ein Gott, offenbart sich ja uns in diesen drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Herr Jesus ist immer das ausführende Organ. Und deswegen von dem Augenblick an, wo der Herr Jesus auf die Erde kam, als Mensch, Gott in Menschengestalt, wusste er immer, wo sein Leben enden wird. Ihm war immer bewusst, wo es ihn hinführt. Ich könnte auch sagen, der Herr Jesus lebte Zeit seines Lebens auf der Erde immer im Schatten des Kreuzes. Und wir merken das auch an manchen Äußerungen, wenn es so die letzten Male ist, wo er Richtung Jerusalem geht, wie es ihm schwer wurde ums Herz. Wenn wir dann so lesen, er richtete sein Gesicht gegen Jerusalem, weil er wusste, jetzt ist das letzte Mal, jetzt endet das am Kreuz. Und im Alten Testament wird das schon angekündigt, dass da steht im Jesaja 50, er machte sein Angesicht wie einen Kieselstein. Man merkt das schon in diesen kurzen Sätzen, wie der Herr Jesus sich innerlich einen Ruck gegeben hat, weil er auch weiß, wie schwer das wird. Er gibt sich einen Ruck und sagt, jetzt gehen wir nach Jerusalem, zum letzten Mal. Und dann war er zusammen mit seinen Jüngern an diesem letzten Abend, Donnerstagabend, am Passafest. Und das war ja auch interessant, wie Gott das alles so lenkt. Er hat das so gelenkt, dass durch die verschiedenen Sekten in Israel, dass man das sadduzäische und das pharisäische Passamahl feierte. Die einen feierten am Donnerstag und die anderen feierten am Freitag. Und deswegen konnte der Herr Jesus am Donnerstag mit seinen Jüngern das Passafest essen und am Freitag konnte er ans Kreuz gehen und selber das Passalamm werden. Gewaltig, die Weisheit Gottes. Ganz gewaltig, Leute. Und da ist er mit seinen Jüngern zusammen und beim letzten Passamahl, was er mit seinen Jüngern feiert, dort in dem Obersaal, da führt er jetzt auch etwas Neues ein, nämlich das Gedächtnismahl, auch in der Christenheit manchmal als Abendmahl bezeichnet, weil es eben an diesem Abend stattgefunden hat. Und kurz vor dem Gedächtnismahl, tut dies zu meinem Gedächtnis, sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, wenn er ihnen dann Brot und den Kelch mit dem Wein gibt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Kurz vorher, als sie noch am Passamahl waren, da offenbart der Herr Jesus, wer von seinen Jüngern ihn verraten wird. Und er sagte, weil das gehört zum Passamahl, mit dem ich den Brocken Brot eintauche in diese Kräuter, der ist es. Weil alle Jünger sagten, doch ich nicht, ich nicht. Und dann hat der Herr Jesus dieses Zeichen getan und dann heißt es im Evangelium, dass Judas aufstand und hinausging. Und dann folgt nur dieser kurze Satz und es war Nacht. Und dann ging der Herr Jesus mit seinen Jüngern, wie er es wohl gewohnt war, nach dem Passamahl hinaus vor die Tore Jerusalems zum Ölberg. Und dort auf dem Ölberg gab es einen Garten, der hieß Gethsemane. Und dort in dem Garten wollte der Herr Jesus, weil er wusste, jetzt sind es nur noch ein paar Stunden, wollte er beten. Er wollte Gemeinschaft haben mit seinem Vater im Himmel. Und wir sehen da, wie er seine Jünger zurücklässt und nur mit dreien noch weitergeht. Und dann sagt er auch zu den dreien, bleibt ihr hier, ich gehe einen Steinwurf weit weiter. Und dann fiel er auf sein Angesicht und dann merken wir etwas von dem Leid und von der inneren Not des Herrn Jesus, wie er gelitten und gerungen hat. Sein Blut, sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, solche Angst hatte er. Und er kam dann dreimal zu seinen Jüngern zurück und fand sie schlafend. Sie waren nicht in der Lage, mit ihm auszuharren, zu wachen und mit ihm zu beten. Und dann beim dritten Mal kommt der Herr Jesus zurück und weckt sie und sagt, siehe, der Verräter naht. Und dann sieht man auch schon da unten am Berg, wie eine Prozession mit Fackeln und Laternen, kommt eine Riesengruppe Männer. Die sind gekommen, um ihn zu verhaften. Die Obersten des Volkes, die Theologen, die wollten den Herrn Jesus beiseite schaffen vor dem großen Fest, weil jetzt am nächsten Tag ja nicht nur das Passamahl gefeiert wird, sondern dann beginnt auch gleich dieses große jüdische Fest, was 7 Tage dauert, das sogenannte Fest der ungesäuerten Brote. Und da kommen aus aller Welt kommen so viele Juden nach Israel, weil die alle dieses Fest feiern wollen. Und die Obersten, die wollten vermeiden, dass der Herr Jesus diese Massen anzieht. Weil er war jemand, so haben die Juden untereinander gesagt, er war nicht so einer wie ihre Obersten, sondern er redete so wie jemand, der Autorität hat. Der Herr Jesus war der einzige Lehrer, der damals aufgetreten war, der sagen konnte, es steht geschrieben. Und dann als nächsten Satz sagte er, ich aber sage euch. Also er hatte eine Autorität, das haben die Leute alle gespürt. Und da wollten die Obersten ihn beseitigen. Und sie wussten, dass er nach dem Passamahl, weil er das jedes Jahr gemacht hat, dort in den Garten geht. Und dort wollten sie ihn verhaften und Judas hat ihnen ein Zeichen gegeben, damit sie in der Dunkelheit, da gab es keine Laternen und all diese Dinge, dass sie in der Menge, in dem Durcheinander, dass sie auch den Richtigen verhaften. Und Judas kommt dort in der Dunkelheit zum Herrn Jesus. Und er beugt sich vor und will dem Herrn Jesus einen Kuss geben. Das war das vereinbarte Zeichen. Und der Herr Jesus sagt, Freund, wozu bist du gekommen? Verrätst du des Menschen Sohn mit einem Kuss? Liebe Freunde, ich sage euch, wenn der Herr Jesus sagt, Freund, dann meint er das auch. Der Herr Jesus meint immer das, was er sagt. Das sind keine frommen Sprüche, die er loslässt, sondern er hat auch hier noch dem Judas gewissermaßen die Hand hingehalten, ob er nicht ablässt von dem, was er vorhat zu tun. Aber der Herr Jesus lässt sich, ich will jetzt nicht alle Details hier erörtern, der lässt sich dann binden. Stellt euch vor, der Sohn Gottes lässt sich an den Händen binden und lässt sich dann abführen, hinunter nach Jerusalem. Und ich vermute mal, diese Begebenheit, dass der Herr Jesus dort auf den Ölberg ging, das fand vielleicht so um 11 Uhr abends, 23 Uhr, Stunde vor Mitternacht. Dann hat er gebetet dort und dann, vielleicht sind sie gegen 1 oder 2 Uhr nachts, sind sie dann mit dem Herrn Jesus gebunden hinunter nach Jerusalem und sie kommen in das Haus des hohen Priesters Kaiphas. Und stellt euch vor, da ist hoher Trubel schon. Die warten schon auf ihn. Da merken wir, das war alles abgekarterte Sache. Die wollten ihn zur Seite bringen. Deswegen wartet der ganze Hohe Rat, wartet schon auf ihn. Und sie wollen ihn beseitigen, sie wollen ihm irgendetwas überführen, aber sie konnten ihm nichts überführen, weil er eben, so wie Lukas es sagt in der Apostelgeschichte 10, 38, er, der Herr Jesus, ging umher, nur Gutes tuend. Und deswegen haben sie falsche Zeugen aufgeboten, die gegen ihn etwas aussagen, was gar nicht stimmte. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass diese Zeugen sich selbst widersprochen haben, gegenseitig widersprochen, dass diese Zeugen keine Gültigkeit hatten. Und dann steht der hohe Priester selber auf und er stellt sich vor den Herrn Jesus und er fragt den Herrn Jesus, bist du der König der Juden? Bist du der Sohn Gottes? Und der Herr Jesus antwortet, ja, ich bin's. Und da zerreißt der hohe Priester seine Kleider und schreit, was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt alle gehört, wie er Gott gelästert hat. Er macht sich selbst zum Sohn Gottes. Aber sie wissen, dass sie ihn nicht, da haben sie die Autorität nicht zu. Sie können ihn nicht zu Tode bringen. Dazu brauchen sie die weltliche Autorität, römische Besatzungsmacht. Und deswegen bringen sie ihn, ich vermute mal, es war sicherlich um die 5 Uhr morgens an diesem Freitag. Sie bringen ihn zu der Burg Antonia, dort wo der Pilatus seine Residenz hat. Und ich glaube, der Pilatus, der ist wahrscheinlich nicht so früh aufgestanden, aber durch den Tumult draußen auf der Straße, so früh am Morgen, ist er bestimmt wach geworden und wusste sofort an dem, was da draußen abgeht, da ist etwas Großes im Gange. Und dann bringen sie auch schon den Herrn Jesus hinein zu ihm. Und Pilatus steht dann oder sitzt dann vor dem Herrn Jesus und er muss ein Urteil sprechen. Und der Pilatus merkt sofort, hier ist etwas ganz Arges im Gange. Die haben den aus Neid überliefert. Der ist nicht schuldig und er versucht ihn loszuwerden auf alle mögliche Weise. 3-mal sagt er dem Volk draußen, ich finde keine Schuld an ihm. Er will ihn loswerden, dann schickt er ihn zu Herodes. Aber da geht's auch nicht weiter. Herodes ist derselbe Mann, der vor 3 Jahren Johannes den Täufer geköpft hat, den Kopf abhacken lassen hat. Und Johannes der Täufer hat ihm die Wahrheit gesagt, diesem Herodes. Und der Herodes hat ihm gerne zugehört. Können wir in Markus 6 lesen. Und dann kam dieser Geburtstag und der Herodes hat dieses junge Mädchen da gesehen, wie das getanzt hat, mit den Hüften gewackelt hat. Und er wollte das Mädchen haben. Und die Mutter von diesem Mädchen, Herodias, die hat dem Mädchen gesagt, du gibst dich ihm nur hin, wenn er dir den Kopf des Johannes bringt. Und so ging es dann auch. Und Herodes liebte seine Sünde. Pass auf, Leute. Er liebte seine Sünde mehr als die Wahrheit. Und er hat Herodes köpfen lassen. Und 3 Jahre später kommt der Herr Jesus, von dem Johannes erzählt hat, kommt zu ihm. Und Herodes, ihr könnt es nachlesen, Lukas Evangelium Kapitel 23, Herodes freute sich, weil seine Gedanken gingen sofort zurück an Johannes, den er getötet hat. Er freute sich, dass jetzt kommt der, von dem Johannes erzählt hat, und ich kann da wieder anknüpfen, diese schönen Gespräche mit Johannes. Und er stellte dem Herrn Jesus viele Fragen. Und dann kommt einer der tragischsten Sätze in der Bibel, Leute. Und ich bitte, passt auf. Da steht, Jesus antwortete ihm nicht ein Wort. Sein Zug war abgefahren. Gott redet nicht immer, wann du willst. Er hatte die Chance. Wenn du heute merkst, dass Gott zu dir redet, lieber Freund, geh nicht nach Hause, ohne zu reagieren. Es könnte sein, dass Gott nie mehr zu dir redet. Das ist egal, ob du noch 100 oder 1000 Predigten hörst, wenn er nicht mehr dein Herz berührt, wirst du dich auch nicht bekehren können. Ich hoffe, ihr versteht das. Es ist ernst. Und dann kommt der Herr Jesus wieder zurück und er kriegt ihn einfach nicht los. Und dann denkt sich Pilatus und er beginnt mit dem Herrn Jesus ein Gespräch. Er fragt ihn, na, bist du der König der Juden? Und der Herr Jesus antwortete ihm, du sagst es. Dazu bin ich in die Welt gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und dann kommt dieser Spruch von dem Pilatus, ja, was ist denn Wahrheit? Für Pilatus war die Wahrheit da, wo die Mehrheit ist. Und dann denkt sich Pilatus, ich werde ihn geißeln lassen und dann werde ich ihm den Volk vorführen. Und er gibt ihn an die Soldaten und die führen ihn ins Prätorium und versammeln eine ganze Schar. Das sind 1000 Soldaten um ihn, die treiben ihren Spott mit ihm. Und im Jesaja Kapitel 50 lesen wir, was man da alles mit dem Herrn Jesus gemacht hat. Da heißt es im Vers 6 und 7, ich bot meinen Rücken den Schlagenden und mein Angesicht verbarg ich nicht vor Speichel. Und im Psalm 129, Vers 3 heißt es, sie haben meinen Rücken durchpflügt. Und im Jesaja 53 heißt es, als wir ihn sahen, hatte er kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Er war wie einer, vor dem man sein Angesicht verbirgt. Leute, man hat den Herrn Jesus so übel zugerichtet mit der Dornenkrone, wo sich die Dornen tief in seine Kopfhaut, in die Augenbrauen hineinbohrten und dann mit einem Rohr festgeschlagen wurde, als er dann so misshandelt. Das Fleisch hing ihm Fetzen vom Rücken. Da führte Pilatus den Herrn Jesus vor das Volk, weil er dachte, sie würden dann ablassen, seinen Tod zu fordern. Und er zeigt ihnen den Herrn Jesus, blutüberströmt und weist mit der Hand auf ihn und sagt, siehe der Mensch. Und wenn wir den Herrn Jesus so sehen würden, so übel zugerichtet, dann würden wir verstehen, was Jesaja geschrieben hat im Kapitel 53. Er war wie einer, vor dem man sein Angesicht verbirgt. Ein Mann der Schmerzen. Wir hätten uns alle abgewandt, weil wir das nicht ertragen hätten, diesen Anblick des leidenden Herrn Jesus. Und dann führen sie ihn hin zur Kreuzigung. Und im Psalm 22 lesen wir, Vers 17, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Und Jesaja 53, Vers 5 heißt es, er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Zerschlagen um unsere Sünde willen. Und liebe Freunde, vergesst nicht, was ich am Anfang gesagt habe. Der Herr Jesus wusste immer, dass das auf ihn wartet. Und er hat empfunden, wie du und ich empfinden würden, als man ihn so übel zugerichtet hat. Und dann richtete man sein Kreuz auf. Und damit erfüllte er auch das Wort Gottes, das da heißt, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Und er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Und dann hängt er am Kreuz, aber die Leute geben keine Ruhe. Da stehen Hunderte am Kreuz, die da hinschauen und die anfangen zu spotten und zu lästern. Und sie schreien laut, komm herunter und wir wollen an dich glauben. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber. Den einen zur Rechten und den anderen zur Linken. Und heute wollen wir uns mit diesen beiden Räubern beschäftigen, die mit dem Herrn Jesus gekreuzigt wurden. Heute wollen wir uns einfach diese beiden Männer anschauen. Wir wissen von der Bibel, liebe Freunde, dass einer der beiden gerettet wurde und der andere nicht. Der eine ging ins Paradies und der andere ging in die Hölle. Und der ins Paradies ging, der hörte kurz vor seinem Tod dieses Wort von dem Herrn Jesus am Kreuz. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich möchte euch heute etwas über diesen Mann erzählen, den der Herr Jesus an diesem Tag mit ins Paradies genommen hat. Nun um 9 Uhr morgens, das war etwa die Kreuzigungszeit, da hatten sie auch diesen fluchenden und schreienden und sich wehrenden Räuber mit mehreren römischen Soldaten auf das Kreuz gelegt und haben ihn mit langen Nägeln festgenagelt. Nein, das stimmt nicht, was man auf manchen Gemälden sieht, dass dieser Räuber nur angebunden war. Das machten die Maler nur, um das Leiden des Herrn Jesus besonders hervorzuheben. Die Römer hatten keine Veranlassung, da einen Unterschied zu machen. Für sie waren das alles dieselben, die wurden alle angenagelt. Kreuzigung, liebe Freunde, war und ist eine der schrecklichsten Hinrichtungsarten, die jemals ein Mensch sich ausgedacht hat. Und das Besondere an dieser Hinrichtungsart, die mitunter 8 bis 9 Tage dauern konnte, bis der Tod eintrat, das waren die Qualen, die man den Verurteilten zufügen wollte. Denn sie sind nicht an den Wunden in den Füßen und in den Händen gestorben, sondern der Tod am Kreuz trat in der Regel ein durch Ersticken. Dass der Oberkörper, der festgenagelt war, dass der Oberkörper nach vorne fiel und dann die Brust zuschnürte, und um atmen zu können, mussten die Gehängten sich auf ihren Füßen aufstützen, um sich aufzurichten und zu atmen. Und dieser Todeskampf, der dauerte tagelang. Und wir lesen im Evangelium, dass an dem Freitagabend, dass da die Jünger des Herrn Jesus kamen und dem Pilatus sagten, dürfen wir den Leichnam, den Leib des Herrn Jesus schon abnehmen, denn er ist schon gestorben. Und da lesen wir, Pilatus wunderte sich, dass er schon tot sein sollte. Weil Pilatus wusste, der Tod, der tritt erst nach Tagen ein. Und dann schickt er einen Soldaten ans Kreuz. Und der Soldat hat eine Eisenstange bei sich. Und damit schlägt der Soldat den beiden Räubern rechts und links die Schienenbeine kaputt, damit die sich nicht mehr aufrichten können zum Atmen und der Tod schneller eintritt durch Ersticken. Und dann kommt der Soldat mit der Eisenstange zum Herrn Jesus und er sieht, dass er schon tot ist. Der Herr Jesus hat sich im Gegensatz zu den Verbrechern gegen den Tod nicht gewehrt. Weißt du warum? Weil er wusste, dass er dort endet. Und er wusste, dass er dort für dich endet. Für deine Sünden ist er gestorben. Und so zerschlägt er ihm die Beine nicht, sondern nimmt seinen Speer und durchbohrt seine Seite. Und sogleich kommt Blut und Wasser heraus. Und der Soldat erfüllt damit das Wort Gottes, was schon 1000 Jahre vorher sagt, an ihm wird kein Knochen zerbrochen. Leute, das alles, was die Bibel sagt, ist so gewaltig. Wenn du heute Abend rausgehst und du bist nicht bewegt in deinem Herzen von dem, was dort passiert ist, dann ist dir nicht mehr zu helfen. Den Verurteilten wurden, und das war ein weiterer Punkt, der das so schamvoll machte, weil die Gehängten dort so gedemütigt wurden, ihnen wurden die Kleider vom Leib gerissen und sie wurden gekreuzigt ohne Kleider, nackt, vor einer Menschenmenge, die gierig da stand und das Einzige, was ihren Körper bedeckte, war das Blut. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie dann ihr Leben beenden. An diesem Tag war es noch besonders schlimm, liebe Freunde, weil wegen dieser hohen Feiertage Hunderte und Tausende von Juden aus aller Welt in Jerusalem waren und viele von denen waren rausgegangen vor den Toren Jerusalem, weil sie das sehen wollten, dieses Spektakel der Hinrichtung. Und dann über jeden dieser Kreuze stand dann die Beschuldigungsschrift auf einem Brett, vermutlich als Abschreckung für die anderen. Über den beiden Räubern links und rechts neben dem Herrn Jesus stand wahrscheinlich, dass sie sterben, weil sie Diebe und Mörder sind. Und über dem Kreuz des Herrn Jesus stand Jesus von Nazareth, König der Juden. Liebe Freunde, was wissen wir von dem Mann? Und ich sage einfach mal, der rechts neben dem Herrn Jesus hing. Die Bibel beschreibt das nicht, auf welcher Seite dieser Mann, der mit ihm ins Paradies ging, hing. Aber was wissen wir von dem Mann? Nun, außer dass er ein Räuber war, was wissen wir sonst noch von ihm? Nun, von der Bibel her wissen wir nicht viel über sein Leben, als nur das, was an diesem Morgen auf dem Hügel Golgatha passiert ist, vor den Toren Jerusalems. Wir wissen, dass er dort ans Kreuz genagelt wurde und später wurden ihm von einem Soldaten die Schienenbeine zertrümmert, damit sein Tod schneller eintrat. Und so wechselte dieser Mann vom Leben zum Tod. Aber wohin ging er? Nur ich sag euch, liebe Freunde, wohin dieser Räuber ging, nachdem er am Kreuz gestorben war. Die Bibel sagt, dass dieser Verbrecher auf direktem Weg ins Paradies ging. Ja, der Herr Jesus sagte ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Aber dann kommt die Frage, über die wir nachdenken müssen, Leute. Die Frage, was hat dieser Mann gemacht, um mit dem Herrn Jesus ins Paradies zu gehen? Wer von uns möchte denn nicht ins Paradies gehen? Wer von uns möchte nicht in den Himmel kommen nach dem Tod? Nein, nein, ich glaube nicht den Quatsch, den mir manche Kollegen früher gesagt haben, ich will lieber in die Hölle gehen, alle meine Kumpels sind da unten, da können wir Karten spielen. Wenn du mit denen von Angesicht zu Angesicht redest unter vier Augen und denen erklärst, was da auf dich wartet, dann will keiner dahin. Die wollen alle in den Himmel. Alle. Bei dem Herrn Jesus im Himmel sein, bei Gott im Himmel zu leben. Und deswegen wollen wir genau aufpassen, liebe Freunde, was dieser Verbrecher tat, um mit dem Herrn Jesus ins Paradies zu gehen. Aber bevor ich euch sage, was er getan hat, um ins Paradies zu kommen, will ich euch erst sagen, was er nicht getan hat. Weil das ist genauso wichtig. Ich sage euch zuerst, was er nicht getan hat. Er war nicht getauft, er war nicht konfirmiert und er ist auch nie zur Heiligen Kommunion gegangen und er war auch nicht Mitglied irgendeiner Kirche. Also, liebe Freunde, hatten diese Dinge auch nichts damit zu tun, dass er mit dem Herrn Jesus an diesem Tag ins Paradies ging. Er hatte auch keinem Priester seine Sünden bekannt, obwohl eine ganze Reihe von Priestern gleich vor den Kreuzen standen. Er konnte auch keinerlei Bußwerke verrichten, um zu zeigen, dass ihm seine Sünden in seinem Leben leid getan haben. Der konnte nichts mehr machen, der konnte sich nicht mehr bewegen, geschweige denn runterkommen von da oben. Er konnte kein moralisch einwandfreies Leben vorweisen. Er konnte auch nicht die Mutter des Herrn Jesus bitten, für ihn zu beten, obwohl die Mutter des Herrn Jesus anwesend war. Und er hat auch nicht die Heiligen angerufen, obwohl mindestens Johannes der Apostel direkt vor den Kreuzen stand. Und ich kann dir sagen, wenn du auf diese Dinge baust, um in den Himmel zu kommen, dann bist du auf der falschen Richtung unterwegs. Das bringt dich nicht in den Himmel. Vergiss die sogenannten Heiligen. Die brauchen alle, einschließlich Maria, Erlösung durch den Erlöser, weil sie alle Sünder sind, die wegen ihrer Sünde in die ewige Verdammnis gehen, wenn sie keinen Erlöser haben, so wie du. Du kommst nur in den Himmel, wenn du einen Erlöser hast. Nein, alles das, was ich gerade aufgezählt habe, hat dieser Mann nicht getan und trotzdem sollte er ins Paradies gehen. Aber was hat er denn gemacht? Nun, ich kann euch sagen, er war ein Mensch auf dem Weg zur Hölle, als er plötzlich seine Seele, sein Herz, ich sag mal bildlich, zu den Füßen des Herrn Jesus legte. Er hörte von den Leuten, die vor dem Kreuz standen, er hörte von diesen Leuten das Evangelium. Die haben das Evangelium gerufen. Habt ihr wahrscheinlich noch nie drüber nachgedacht, wenn ihr diese Stelle gelesen habt im Neuen Testament. Die haben nämlich laut vor dem Kreuz geschrien, andere hat er, der Herr Jesus, gerettet. Und genau das, liebe Freunde, war der Grund, warum der Herr Jesus Mensch geworden ist, um Menschen zu retten. Genau das hat auch der Josef, der Mann von der Maria, gehört, als er hörte, seine Verlobte ist schwanger. Er wollte sie ja heimlich entlassen, er war ein anständiger Kerl, der wollte die jetzt nicht an den Pranger stellen, der wollte ihr sagen, komm Mädchen, geh nach Hause zu deinen Eltern, die Sache ist erledigt. Aber dann kommt der Engel und der Engel sagt dem Josef, wir können das nachlesen in Matthäus 1, Vers 21, Maria wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Und das, was dieser Mann da neben dem Herrn Jesus hing, das ging denen nicht mehr aus dem Kopf, dass der da hörte, das ist einer, der andere Menschen errettet. Und er wandte sich an den Herrn Jesus. Und das rettete ihn auf der Stelle, direkt an diesem furchtbaren Ort und unter diesen schrecklichen äußeren Bedingungen. Und er empfing sofort die Gewissheit seiner Errettung durch das, was der Herr Jesus ihm dann sagte. Aber wir wollen weiter über diesen Mann nachdenken. Zunächst einmal halten wir fest, liebe Freunde, dieser Mann rechts von dem Herrn Jesus war ein sterbender Mann. Der wusste genau, seine Zeit war abgelaufen. Der wusste genau, dass es für ihn keinen Ausweg aus dieser Situation gab. Er wusste, dass er keine zweite Chance bekommt. Er wusste, dass seine Uhr abgelaufen ist und er stand, oder besser sollte man sagen, er hing an der Schwelle des Todes. Und die meisten Menschen heute, wahrscheinlich auch du, die meisten Menschen heute, auch heute Abend hier im Zelt, die leben gerade so, als ob sie eine Ewigkeit leben würden. Keinen Gedanken verschwenden sie daran, dass sie heute Nacht abgerufen werden könnten. Und die Bibel sagt so klar und so deutlich im Hebräer 9, 27, dem Menschen ist es bestimmt einmal zu sterben, und danach kommt das Gericht. Da gibt es genauso wenig eine Chance noch. Deine Chance hast du diesseits des Grabes. Nur auf dieser Seite des Grabes gibt es für dich Erbarmen. Wenn du einmal über die Grenze drüber bist, gibt es keine Chance mehr. Leute, das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich würde euch gerne was anderes erzählen, aber ich kann euch nur die Wahrheit sagen, wie sie Gottes Wort uns sagt. Es gab zwei Dinge, die dem Räuber bewusst waren, als es zum Sterben ging. Erstens, es war ihm klar, dass es recht war, dass er dort am Kreuz hing. Er gab zu, dass er schuldig ist. Und er wusste, dass er jetzt das empfing, was er in seinem Leben verdient hat. In den Versen 40 und 41, da lesen wir nämlich, wie er zu seinem Genossen auf der anderen Seite, der auf der linken Seite vom Herrn Jesus hing, etwas zurief. Leute, und auf Golgatha, da war keine andächtige Stille wie in einer Kathedrale. Da war Fluchen, da war Schreien, da war Spotten. Und dieser Mann, der musste seine Kräfte zusammenreißen, als er rübergeschrien hat auf die andere Seite, wir befinden uns im selben Gericht wie der in der Mitte. Und wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja, es ist tatsächlich so, liebe Leute. Er bekennt hier tatsächlich, dass er zu Recht verurteilt worden war für alle seine Taten und dass die Strafe, die er jetzt empfängt, gerecht ist. Das ist ein Bekenntnis dafür. Er bekennt, dass das, was er in der Vergangenheit getan hat, falsch war und dass er jetzt die verdiente Strafe dafür empfing. Und das will ich dir sagen, mein lieber Freund, wir sitzen alle im gleichen Boot wie dieser Verbrecher. Die Bibel sagt nämlich im Römer 3, 23, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Also wir alle haben gesündigt und verdienen Gottes Strafe für die Sünde. Und die Strafe Gottes für die Sünde heißt Tod. Römer 6, Vers 23 lesen wir, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Und Tod bedeutet, ja, nicht was wir am Friedhof sehen. Das ist die äußere Auswirkung von diesem Tod. Aber grundsätzlich heißt Tod Trennung von der Quelle des Lebens. Und die Quelle des Lebens heißt Gott. Durch Sünde sind wir getrennt von Gott. Ewige Trennung von Gott, wenn wir keine Vergebung empfangen für unsere Schuld, für unsere Sünden, dann heißt das Trennung von Gott ohne Ende in der Hölle. Das sagt Gottes Wort. Aber da denken vielleicht manche Leute, ich habe doch gar nicht so viel oder so schwer gesündigt wie dieser Verbrecher am Kreuz. Ich habe doch noch keinen umgebracht. Ich habe kein Auto geklaut, keine Bank überfallen. Meine guten Taten, und so habe ich es gelernt als Kind, meine guten Taten, die wiegen bestimmt viel mehr als die schlechten. Und Gott wird mich schon freien lassen in den Himmel. Überleg doch mal. Ein Dieb, der braucht doch nur ein einziges Mal zu stehlen und dabei erwischt zu werden, um dann ganz gerecht als Dieb verurteilt zu werden. Stellt euch vor, da ist jemand, der hat versucht, die Bank zu überfallen. Und den haben sie gleich erwischt, der hat 10.000 Euro da geklaut, versuchte zu klauen. Den haben sie gleich gegriffen und der steht jetzt vor dem Richter. Und der Richter, der will dem jetzt ein richtiges Exempel statuieren. Und der kriegt jetzt das letzte Wort vor dem Urteilsspruch. Und dann sagt dieser Angeklagte, Herr Richter, ich will Ihnen mal was erklären. Als ich noch Geschäftsführer war und mein Laden richtig gut lief, dann zeige ich Ihnen mal, holt das Portemonnaie raus, dann zeige ich Ihnen mal, da habe ich hier sogar von meinem Gewinn eine Spende von 50.000 Euro an Brot für die Welt gegeben. Und dann ging mein Geschäft den Bach runter, Wirtschaftskrise und all den Kram, und ich habe pleite gemacht. Und dann habe ich einfach so eine Sicherung durchgeknallt und ich wollte die Bank überfallen und habe da 10.000 Euro. Herr Richter, können wir das miteinander verrechnen? Da wissen wir doch alle, das funktioniert nicht, oder? Egal, wie viel der gespendet hätte. Das, was er falsch gemacht hat, muss bestraft werden. Das muss bestraft werden. Und noch was. Die Bibel berichtet uns nicht viel über diese unsichtbare Welt, was vor der Schöpfung stattgefunden hat im Himmel. Diese Rebellion. Wir wissen nur, da ist was passiert, was Furchtbares mit Satan, mit Luzifer. Aber eins wissen wir. Luzifer, Satan, er war einer der höchsten Engel und er brauchte nur eine einzige Sünde. Die Bibel berichtet uns, nur eine Sünde, eine, die reichte, um ihn und die ganze Bande, die hinter ihm her war, mit einem Schlag aus dem Himmel zu fegen. Nur eine Sünde. Wenn du aber ehrlich bist, dann wirst du zugeben, dass du mehr auf dem Kerbholz hast als eine Sünde. Wenn ich dir sagen würde, rechne mal ganz grob 3 Sünden pro Tag und ich sage dir, da bist du bestens mit bedient. Damit kommst du nicht aus. Aber rechne mal 3. Das sind im Jahr 1.000, okay? Wenn du 60 Jahre alt wirst, hast du 60.000 Sünden im Gepäck. Und ich sage dir, wenn du mit 60.000 Sünden vor Gott auftauchst, du hast keine Chance. Das funktioniert nicht. Und ich sage dir noch was. Gott richtet die Sünde immer da, wo er sie findet. Wenn du vor ihm stehst mit einem Rucksack voll 60.000 Sünden, dann richtet er deine Sünden an dir. Ewige Verdammnis, das ist Gottes Wort. Aber wenn er deine Sünden am Kreuz erblickt, wenn du am Kreuz warst und deine Sünden dort hingelegt hast und den Herrn Jesus gebeten hast, sie dir zu vergeben, dann hat Gott sie schon gerichtet an seinem Sohn vor 2000 Jahren. Und Leute, das ist so logisch, was die Bibel sagt. Und deswegen verstehe ich nicht, dass Leute aus dem Zelt gehen und nicht sagen, das will ich haben, diese Vergebung. Wenn du weiter ehrlich bist, dann musst du zugeben, dass du die Strafe für deine Sünden verdient hast. Wisst ihr, es hat mal einer gesagt, wenn all das offenbar würde, was in unserem Kopf vor sich geht. Was in unserem Kopf vor sich geht. Wie wir über andere Menschen denken, was wir mit anderen Menschen machen würden und was wir von anderen Menschen halten und wie wir sie behandeln. Wenn das alles offenbar würde und wenn das alles vor einem wirklich vollkommenen Gericht offenbar würde, dann sagte dieser Mann, dann wäre keiner unter uns, der nicht 10-mal lebenslänglich kriegen würde oder 10-mal die Todesstrafe verdient hätte. Und ich kann da nur sagen, nur 10-mal? Leute, wir sind bis auf die Knochen verdorben und wir wissen das. Wir haben nur durch unsere Erziehung und durch die Gnade Gottes haben wir das, was in uns steckt, bisher davor bewahrt, dass es ausbricht. Es ist alles drin bei uns. Der Verbrecher neben dem Herrn Jesus, der hat genau das getan. Er hat zugegeben, dass er zu Recht dort hängt und dass er zu Recht diese Strafe empfängt. Und das, liebe Freunde, war sein erster Schritt, um von seinen Sünden gerettet zu werden. Er gab zu, dass das Gesetz Recht hat und er Unrecht. Er gab zu, dass das Urteil über ihn Recht war und dass er die Strafe verdiente. Und jetzt habe ich mal ein Wort zu dir, lieber Freund, der du hier heute Abend im Zelt sitzt und der behauptet, dass du schon errettet bist. Manche haben mir schon mal gesagt, ich bin immer schon gläubig gewesen. Da kann ich immer nur staunen. Also wenn du sagst, du bist gläubig, dann sage ich dir, es muss in deinem Leben auch einen Punkt gegeben haben, an dem du Gott Recht gegeben hast über sein Urteil, über dich und deine Sünden. Es muss in deinem Leben einen Punkt gegeben haben, wo du genau wie der Verbrecher zugegeben hast, dass du den ewigen Tod verdient hättest, wegen deiner Sünden. Dass du wegen deiner Sünden verdient hättest, von Gott getrennt zu sein. Und wie der Räuber am Kreuz musst auch du erkannt haben, dass du dich nicht selber retten konntest. Und dann hast du Gott um Gnade und um Vergebung gebeten. Aber liebe Freunde, dieser Verbrecher, dem war nicht nur klar, dass er zu Recht dort am Kreuz hing, ihm war zweitens als Sterbender auch die Last seiner Sünden völlig bewusst. Also er hat nicht nur die Rechtmäßigkeit seiner Strafe anerkannt, sondern auch die Last seiner Sünde gespürt. Ihm war mit Sicherheit klar, dass er in einer total üblen Situation hängt und dass er überhaupt nichts mehr daran ändern kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass in diesen Augenblicken vor seinem geistigen Auge der Film seines Lebens ablief, dass er alles nochmal sich gesehen hat. Er sah all die schlimmen Dinge, die er getan hat, die ihn dann an diesen Ort gebracht haben. Und vielleicht wünschte er sich sehnlichst, noch einmal die Gelegenheit zu haben, manches ganz anders zu machen. Aber dazu war es jetzt zu spät, liebe Freunde. Wie sehr wünschte er sich jetzt, die Last seiner Sünde und seiner Schuld loszuwerden. Und wahrscheinlich ahnte er nicht einmal, dass der rechts neben, der da in der Mitte hing, der neben ihm hing, dass der vor einiger Zeit einmal gesagt hat, was uns überliefert wird in Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Kommet her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Wie steht es da mit dir, lieber Freund? Schleppst du auch eine Last mit dir herum? Sünde und Schuld in deinem Leben? Wenn du noch nicht beim Herrn Jesus gewesen bist, dann wird das so sein. Und wenn du das herumschleppst, dann schau doch einfach hinauf zum Herrn Jesus. Er ist der Lastenträger. Die Sünden der ganzen Welt wurden auf den Herrn Jesus gelegt, als er am Kreuz hing. Er, der Sünden nicht kannte, hat unsere Sünden getragen. Aber diese Strafe, die er bezahlt hat dort für dich, die wird, dieser Lohn der Sünde, die wird deinem Lebenskonto erst gutgeschrieben, wenn du ihn darum bittest. Es ist doch so logisch, oder? Er wurde der Stellvertreter für mich und für dich. Aber nur einer der beiden Verbrecher wurde an diesem Morgen gerettet, während einer der beiden den Herrn Jesus als Retter und Herrn in sein Herz aufnahm, spottete und lachte der andere und er verwarf die Möglichkeit, gerettet zu werden. Bist du vielleicht von dieser Sorte, die sich in ihrem Herzen vielleicht lustig machen über diesen ganzen Schwindel, über diesen ganzen Quatsch? Die Freiheit hast du. Aber es wird der Augenblick kommen, wo Gott dir die Augen öffnen wird. Und dann wird Gott dir eine Menge Fragen stellen. Und die Bibel sagt, dass du auf keine dieser Fragen eine Antwort findest. Und eine der Fragen, die Gott dir stellen wird und auf die du keine Antwort finden wirst, ist, was du heute Abend gemacht hast. Warum du nicht auf seine Stimme gehört hast, wo er dich gewarnt hat, nicht weiterzugehen, nicht ohne ihn weiterzuleben, zu ihm umzukehren, warum du da nicht gekommen bist. Die Frage wird er dir stellen und du wirst keine Antwort darauf finden. Es ist einfach ernst. Was machst du mit deiner Last, mit der Last der Sünde und der Schuld in deinem Leben? Willst du es weiter verschweigen? Willst du sie weiter leugnen? Willst du sie verstecken? Oder willst du die Schuld kleinreden? Oder willst du die Schuld anderen geben? Das sind alles so gängige Praxis in unserer Gesellschaft. Und wir haben alle eine gewisse Fertigkeit darin entwickelt. Wir haben gesehen, was der eine Räuber bezüglich der Last seiner Schuld und Sünden getan hat. Er schaute zum Herrn Jesus. Und dort an diesem Kreuz hängend, ohne einen Ausweg, da drehte dieser gehängte Verbrecher seinen Kopf herum und schaute zum Herrn Jesus. Aber dieser Verbrecher, der war nicht nur ein sterbender Mann, liebe Freunde, sondern er war auch ein Mann, der nachgedacht hat. Er schaute hinüber zum Herrn Jesus. Und ich schilderte jetzt mal einfach so, wie ich mir das vorstelle. Er sah dort den Sohn Gottes. Er sah dort den Sohn Gottes bluten und sterben an seiner Stelle, in seinem eigenen Gericht. Der Räuber sah neben sich einen Mann, der es nicht verdient hatte, so zu sterben. Und vielleicht wunderte er sich, wie der überhaupt dahin kommt, was da passiert sein muss. Und als der Verbrecher zum Herrn Jesus schaute, da sah er jemanden, der unschuldig war, wie ein Lamm ohne Fehler. Ein Lamm, das für die Sünden der Welt, also auch für die Sünden des Verbrechers, geopfert worden. Ja, vielleicht wundert ihr euch über meine Fantasie. Ja, ich weiß natürlich nicht, ob er alle diese Gedanken wirklich hatte, als er dort am Kreuz hing und zum Herrn Jesus schaute. Aber ganz sicher, liebe Freunde, erkannte er, dass der Herr Jesus ein gerechter Mann war. Er erkannte auch ganz sicher die Liebe im Gesicht des Erlösers. Während nämlich die Räuber schrien und fluchten, während man sie an das Kreuz nagelte, da war dieser, den man auch angenagelt hat, er war still, wie ein Schaf stumm ist vor seinen Scherern, so hat auch er seinen Mund nicht aufgetan. Er sah auch das Schild, was man dann über diesen Kreuz in der Mitte annagelte, mit der Überschrift, dieser ist der König der Juden. Und ich sage euch, ich glaube, er hätte sich so gewünscht, dass das wirklich wahr ist. Aber dieser Mann, der schaute nicht nur rüber zu dem Herrn Jesus, sondern der hörte auch, was er sagte. Dieser Verbrecher, der hörte an diesem Tag ganz wunderbare Sachen, Leute. Während er das Gespött der Menge über den Sohn Gottes unter dem Kreuz vernahm, da hörte er, wie dieser Mann in der Mitte am Kreuz, wie der ständig vor sich hin sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ah, Leute, da kann ich mir so gut vorstellen, der war total verblüfft, wie jemand für die betet, die ihn gerade hingerichtet haben. Wie könnte jemand sowas machen? Manchmal denke ich, weil ich ja weiß, dass heute Abend auch im Zelt die meisten von euch Christen sind. Und ich vermute mal, die meisten werden auch wiedergeborene Christen sein oder sie mindestens von sich so behaupten. Aber dann stelle ich mir manchmal die Frage, wie sieht dein Leben aus? Spiegelt dein Leben etwas wider von deinem Bekenntnis, dass der Herr Jesus dein Herr ist? Hat er wirklich die Herrschaft in deinem Leben? Oder lässt du dich von den Motiven, lässt du dich von den Dingen dieser Welt leiten? Und du nimmst an der Welt deinen Maßstab deines Lebensstils, egal ob das das Aussehen angeht oder ob das das Denken angeht oder das Reden angeht, wo sind deine Maßstäbe? Und deswegen denke ich manchmal, der Herr Jesus, wenn der uns sehen würde, uns Christen, ich rede zu den echten Christen, wenn der uns sehen würde, der würde wahrscheinlich nicht beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wahrscheinlich würde er beten, Vater, vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. Weil ihr wisst, was in der Bibel steht. Über euer Verhalten, über euer Aussehen, über euer Reden. Und ihr tut nicht, was ihr wisst. Leute, ist da nicht an der Zeit, vielleicht heute Abend auch da mal einen Strich zu machen und zu sagen, Herr Jesus, ich komme heute zu dir und will reinen Tisch machen. Ich will neu anfangen. Ich will wirklich für dich leben. Und ich will nicht nach der Welt schielen und sagen, was muss ich machen, damit die Welt mich akzeptiert? Sondern ich will mir heute Abend die fragen, was muss ich tun, Herr Jesus, damit du Gefallen an mir hast? Wäre es da nicht an der Zeit, heute einen Strich zu ziehen? Der Räuber hörte auch, ich habe es am Anfang schon gesagt, wie die Menschen vor dem Kreuz riefen, andere hat er gerettet. Und mit dieser Aussage hörte er nichts anderes als das Evangelium. Der Räuber hörte also viel, als er dem Retter neben ihm lauschte. Und wir, liebe Freunde, wir tun das Gleiche, wenn wir auf das Wort Gottes, auf die Bibel hören. Ja, wir müssen nicht nur auf den Herrn Jesus schauen, sondern wir müssen auch nachdenken und wir müssen auf ihn hören und wir müssen dann tun, was er in seinem Wort uns sagt. Ich weiß, dass der Verbrecher genau dazu bereit war, denn er nannte den Herrn Jesus im Vers 42 in unserem Abschnitt, den wir am Anfang gelesen haben, Herr. Und deswegen war der Räuber nicht nur ein sterbender und ein nachdenkender Mann, sondern er war auch ein geretteter Mann. Ja, er wurde von seinen Sünden und von seinen Problemen befreit. Er wurde vom Herrn Jesus mit ins Paradies genommen. In dem Bericht der Kreuzigung hatten wir ja gelesen, dass der Verbrecher sprach, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und daraufhin hörte er vom Herrn Jesus sofort die Antwort, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hast du das richtig verstanden, lieber Freund? Der Herr Jesus sagte ihm, dass er noch am selben Tag mit ihm im Paradies sein wird. Und ich stelle mir das ganz praktisch, ganz plastisch vor. Manchmal hilft es mir, wenn ich mir so Dinge vorstelle, wie die wohl ablaufen. Hier kommt der Herr Jesus direkt, nachdem er gestorben ist, ins Paradies. Und ich persönlich glaube, ich habe darüber ja schon geredet, mit dem Tod gestern Abend. Ich glaube, dass es ein Totenreich gab, wo Gerechte und Ungerechte zusammen warteten. Und durch das, was auf Kreuz von Golgatha geschah, als dieses Kreuz da hineingerammt wurde, da wurde dieses Totenreich, der Sheol, der wurde in zwei Abteilungen geteilt. Die eine Abteilung blieb Sheol, Wartesaal auf das Endgericht am weißen Thron. Und das andere war das Paradies, Wartesaal für den Himmel. Und der Herr Jesus kommt hier direkt, nachdem er gestorben war, ins Paradies. Und er grüßt dort all die verstorbenen Heiligen des Alten Testaments und er verkündet ihnen das vollendete Erlösungswerk. Nein, er predigt nicht, dass Leute sich bekehren, sondern er verkündigt, er proklamiert den Sieg, den er gerufen hat, es ist vollbracht. Und stellt euch vor, in seiner Begleitung, vielleicht einen Meter hinter ihm, kommt der Verbrecher, der Mörder, hinter ihm her. Der neben ihm am Kreuz hing. Kannst du dir die Freude vorstellen von diesem Mann, als der Herr Jesus ihm Moses vorstellte und David oder Elia? Er sah alle seine verstorbenen Familienmitglieder und Freunde wieder, die gläubig waren und heimgegangen waren. Und die Frage stelle ich dir auch. Wirst du deine gläubigen Freunde, deine gläubige Mutter, deine gläubige Großmutter, deinen Vater, wenn sie gläubig waren, wirst du sie wiedersehen? Ja, dieser Räuber war wirklich ein befreiter Mann. Er war ein geretteter Mann. Ich möchte am Schluss noch einmal zusammenfassen, liebe Freunde, und zeigen, was den Verbrecher, der dort am Kreuz hingerichtet wurde, was ihn letztendlich gerettet hat. Damit du weißt, wo du stehst und damit du weißt, wie du gerettet werden kannst. Als erstes stellen wir fest, dass der Mann das Evangelium hörte. Er hörte, wie die Menge unter dem Kreuz rief, andere hat er gerettet. Oder ich könnte es auch so sagen, hört mal, da ist jemand, der andere gerettet hat. Ja, ja, ich weiß, was du denkst. Ich weiß es. Die glaubten nicht, die das geschrien haben, die glaubten nicht, dass das stimmt. Aber der Verbrecher hat es geglaubt. Und ich glaube, dass auch heute Abend hier im Zelt welche sind, die das nicht glauben. Aber du, was ist mit dir? Auch du hast heute das Evangelium gehört. Glaubst du es? Das ist die Frage. Glaubst du es? Vertraust du dein Leben dem Herrn Jesus an heute Abend? Der Verbrecher bekannte zweitens, dass er schuldig ist. Das heißt, dass er ein Sünder ist. Er bekannte das und er bekannte, dass er Strafe verdient hat. Er schrie zu dem anderen Verbrecher hinüber auf der anderen Seite, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Wir zwar zu Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Und drittens bekannte dieser Mann auch, dass Jesus Christus Herr ist, dass er König ist. Wir hatten gelesen, wie er zum Herrn Jesus sagte, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Also dieser Verbrecher erkannte, dass Jesus Christus Herr ist, obwohl er im Sterben lag. Also hatten diese drei Dinge, liebe Freunde, die hatten mit der Errettung dieses Verbrechers zu tun. Er hörte das Evangelium, er stimmte damit überein, indem er bekannte, ein Sünder zu sein, und dann bekannte er mit seinem Mund, dass Jesus Christus Herr ist. Sei vorsichtig, wenn du das bekennst. Er könnte dich beim Wort nehmen, weil Herr heißt Herrschaft haben. Hat er die Herrschaft in deinem Leben? Du Christ hier im Zelt? Was ist mit dir? Dieser Räuber am Kreuz, der hat zur gleichen Zeit, unmittelbar zur gleichen Zeit, hat er von dem Herrn Jesus diese ungeheure Gewissheit empfangen, dass er gerettet ist. Der Herr Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und was ist mit dir? Weißt du, dass du ein Sünder bist, der zu Recht von Gott verurteilt werden muss? Weißt du, dass du auf dem Weg zur Hölle bist? Weißt du das? Hast du jemals für deine Sünden Reue gezeigt und Buße getan? Das heißt, bist du von deinem alten Weg umgekehrt? Im Alten Testament, in Sprüche 28, Vers 13 heißt es, wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Hast du dich mit allem an den Herrn Jesus gewandt als dem einzigen Retter? Der Räuber hat es getan und er wurde gerettet. Er wurde nicht getauft, um errettet zu werden. Ja, die Taufe ist etwas, was die Bibel anordnet. Aber er wurde nicht getauft, um errettet zu werden. Er tat auch keine guten Werke, um gerettet zu werden. Ja, gute Werke sind wichtig. Paulus schreibt an den Titus, befleiße dich, lehre sie, gute Werke zu tun, die an ihn gläubig geworden sind. Er wurde alleine aus Gnade, also unverdient, mittels seines Glaubens gerettet. Es war ein Geschenk Gottes und kein Ergebnis eigener Anstrengung oder Leistung, damit niemand einen Grund hat, sich auf sein anständiges Leben oder auf sonst irgendetwas einzubilden. Es sind deine Sünden, die den Herrn Jesus dorthin gebracht haben. Ich will dich nochmal mitnehmen zum Kreuz nach Golgatha. Als ich einmal dieses Bild gesehen habe und es dann irgendwann einmal in einem Zelt, ich glaube es war in Minden, da kam eine junge Schwester einige Tage später zu mir und sie hatte zu diesem Bild ein Gedicht gemacht und eine Strophe oder ein Teil dieses Gedichtes, das heißt, wer nagelte diesen Mann bloß ans Kreuz? Wie konnte das geschehen? Das habe ich mich immer wieder gefragt, bis ich in meiner Hand den Hammer habe gesehen. Es sind deine Sünden, die den Herrn Jesus dorthin gebracht haben. Und er steht heute vor deiner Tür, vor deiner Herzenstür und fragt dich, ist dir das alles egal? Willst du einfach so gehen, wie du gekommen bist, ohne eine persönliche Beziehung zu ihm eingegangen zu sein, ohne seinen Namen angerufen zu haben? Die Bibel ist so unmissverständlich. Römerbrief, Kapitel 10, Vers 13, da heißt es, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Ist es nicht heute Zeit, ihm die Herrschaft über dein Leben anzuvertrauen? Im gleichen Kapitel in Römer 10, Vers 9 und 10 heißt es, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt und mit zur Gerechtigkeit und mit dem Munde wird bekannt zum Heil. Der Räuber hat es getan. Wirst du es heute Abend auch tun? Ich lade dich dazu ein.